B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Schön, dich zu sehen. Bist du heile durch die Schneekatastrophe in Gesamtdeutschland gekommen?
Ich wurde von 3 Eisbären angegriffen, die meine Schlittenhunde aufgefressen haben. Und dann muss ich halt die Eisbären auffressen und habe dann Captain Iglo getroffen. Der hat mich dann mit in sein Schiff genommen und wir haben Fischstäbchen gegessen.
Mhm. Okay, aber jetzt bist du wieder entkommen und bist wieder zu Hause von
Captain
Iglos Schiff. Ja, war es ganz schlimm bei euch?
Die Hölle.
Ja.
Ne? Die weiße Hölle, glaube ich.
Ja.
Früher nannte man es Winter, heute ist es die weiße Hölle.
Ja. Ja, ja, ich hatte auch den Eindruck, hier war es ein bisschen noch schlimmer als bei euch. Also wir waren ja tagelang eingeschneit.
Ihr habt auch Socken gegessen, habe ich gehört.
Ja, 24 Meter Hochwasser, Schneewehen, so hoch wie, ja, Hochhäuser. Und wir haben unsere Socken gegessen, aber gegrillt, das ging.
Ah ja.
Ja. Ja, es war früher anders, ne? Als wir jung waren, gab es sowas nicht. Ne?
Da gab es auch, da hieß das noch anders.
Ja, im Winter, oder?
Ja, genau.
Und Wind.
Und Schnee.
Ja. Gut, schön, dass wir das überstanden haben. Ich hatte dir ja im Vorgespräch eine bezeichnende Meldung aus einer norddeutschen Zeitung. Darf ich die nochmal? Dazu gehört noch eine Geschichte mehr, als wir gestern wussten.
Ja, ich bin total gespannt.
Na, du kennst ja den Text, also da haben wir uns ja sehr drüber gefreut. Da gab es einen Artikel in der norddeutschen Zeitung, die, glaube ich, in Itzehoe erscheint. Zum Thema, der Winter hat den Norden im Griff. Und dazu gab es dann einen Leserbrief, überschrieben, erfolgreiche Politik. Der ist nicht lang, ich lese den mal eben vor. Ja,
ja bitte.
So, dies ist ein schönes Beispiel für den Erfolg unserer Klimaschutzpolitik. Ausrufezeichen. Endlich kehrt der Winter wieder zurück. Und ich hoffe, dass Parteien wie die AfD niemals an die Regierung kommen und diesen Erfolg wieder zunichte machen können. Wir dürfen diese Ziele nie außer Acht lassen und am besten alle Parteien verbieten, die der Welt schaden wollen. Nur dann kann die Welt aufatmen und sich den wahren Problemen wie Rechtsdruck und dem Kapitalismus widmen. Schreibt Frau Meier.
Brillante Analyse. Wer schreibt das?
Schreibt Frau Meier, Mitglied der Grünen in Cronshagen. Das fanden wir ja auch gestern eigentlich ganz schön und bezeichnend.
Also die und nachvollziehbar und unwiderlegbar.
Ja, und also gut, dass der Winter wieder da ist, dank unserer Klimaschutzpolitik und so weiter. Das ging ja rum, also mich hat das dann aus von irgendeinem Informanten wiederum aus Wales erreicht und so weiter, rum in unseren Kreisen. Da wir eine größere Redaktion und ein größeres Budget haben als alle anderen Zeitungen, wie du weißt.
Mhm. Wusste ich nicht, aber...
Ja, doch, weißt du doch, wir sind doch so gut üppig ausgestattet mit Budget, Redakteuren und so weiter, habe ich mal unsere Redakteure.
Meinst dich jetzt?
Ja. Richtig, da habe ich unseren Redakteur.
Den unterbezahlten
beziehungsweise
Ferrari, der das Feld umflügt.
Ja, genau. Naja, ich habe ja noch einen weiteren kleinen Ferrari, nämlich oder jungen Ferrari, meine Tochter, die dann auch sagte, habt ihr das recherchiert? Da habe ich gesagt, warum das denn? Also warum soll ich recherchieren? Hat sie gemacht? Es gibt keinen Mitglied, Frau Meier, der Grünen in Cronshagen. Und also von daher ist es so, dass man sagt, aha, also hier wird Ragebait, wie das so schön heißt, produziert von irgendwem, der mit einem solchen Text und Leserbrief amtlich besiegelt vom Itzehoer Anzeiger, wie das heißt, dann einfach Stimmung macht. Das fand ich ganz spannend. So.
Ich will es ja nicht rechthaberisch jetzt sein, aber es klang von vornherein so ein bisschen naiv.
Genau, ja. Aber
wenn man es nachher weiß, ist es als Fake doch recht gut durchschaubar.
Ja, genau, wenn man das dann weiß. Aber es ist natürlich diese zwei Schritte. Ich weiß dann aber auch nicht, diese Naivität ist ja dann auch denkbar. Ob nur wieder der dann behauptet, er hätte mal nachgefragt bei den Grünen, ob es denn da Frau Meier überhaupt gibt. Will sagen, ich traue jetzt überhaupt keinem mehr. Ich klopfe vor jeder Sendung jetzt gegen deine Stirn, um zu gucken, ob es du es wirklich bist. Mhm. Und ansonsten glaube ich niemandem mehr.
Ja, wenn es einem so schön in den Kram passt, ist man ja eher geneigt, es für wahr zu halten. Wenn man das jetzt Da gibt es ja ähnliche Geschichten, können wir ja gleich noch drüber sprechen. Ich wollte gerade noch ein bisschen Verbrauchermagazin machen, wenn ich darf.
Ja, ich dachte Wetter. Ja, mach mal
Verbrauchermagazin. Als ich mit Captain Iglo da im Packeis fest saß, hatte ich eine so brillante Geschäftsidee für unseren Shop. Ich habe das direkt auf der CES, der Consumer Electronic Dingsbums da in Las Vegas geordert. Also du kriegst demnächst Pakete mit jede Menge Zeug. Du musst das bitte kurz verpacken und verschicken. Ich will dir nichts machen, weil du ja überbezahlter Redakteur bist.
Ja,
weil
das mache ich ja immer gern.
Genau. Mhm. Und zwar, ich möchte das mal ein bisschen einleitend beschreiben. Ich habe eine Marktlücke entdeckt. Was haben Druckerpatronen, Zahnbürstenaufsätze und Rasierklingen gemeinsam?
Ein Weg.
Genau. Sie verbrauchen sich und müssen für teuer Geld nachgekauft werden, oder?
Mhm.
Das heißt, du verschenkst so eine Art, du verschenkst den Drucker und weißt, an der Patrone verdienst du dir eine goldene Nase. Mhm. Oder Gillette-Rasierer oder so. Ein unerschlossenes Feld nach diesem Modell ist für mich der Q-Tip. Das heißt, dieses Ohrreinigungsgerät, mit dem man sich den Ohrenschmalz jeden Morgen rauszieht. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen das fast suchtmäßig tun? Ich weiß nicht, ob du auch zu denen gehörst, die sich da jeden Tag das Ohr leer schruppen, ohne dass da irgendwie ein Sinn drin wäre. Ich weiß nicht, ich sehe an deinem Lächeln, du bist ja auch ein Kandidat oder...
Nein,
bist du nicht. Du machst es nur, aber jedenfalls
gibt es viele Leute,
die kaufen sich dann so 100er-Pack von Wattestäbchen, mit denen sie dann ihre Ohren reinigen, obwohl die gar nicht schmutzig sind und ja. Und meine Idee, ich habe jetzt den Smart-Tip erfunden, das ist ein elektrisches, KI-gestütztes Ohrenreinigungssystem, wo du auch Aufsätze verkaufen kannst und das würde ich gerne in den Shop bringen.
Okay, Ohrenreinigungssystem, das sich dann erneuert oder was?
Nee. Nein, du hast so diesen, wie so einen Zahnbürstenaufsatz, wo du dann dieses Watteteil draufsteckst und das ist ein Einmalding und du musst jeden Tag ein neues kaufen und der 10er-Pack kostet 15 Euro. Das heißt, wenn du es täglich machst. Und ich betrachte das als einen Beitrag zur Demokratisierung der politischen Kultur, weil die Leute wieder zuhören lernen, weil sie sich endlich mal die Ohren sauber gemacht haben.
Ja, also ich bin natürlich sofort einer deiner ersten Käufer. Ist ordentlich teuer hoffentlich, ne? Also
ja, ich habe schon da wollte ich mit dir nochmal drüber beraten, ob man vielleicht dieses Basisgerät verschenkt und dann nur die Aufsätze sehr, sehr teuer macht.
Mhm. Ja, das ist die alte Strategie mit der Petroleumlampe und so, ja. Können genau. Wir machen, wenn das Basisgerät nicht für uns zu teuer ist. Das ist halt die
das
Frage.
Das haben wir schnell wieder drin.
Ja, okay.
Aber das ist ja, wie gesagt, Internet verknüpft und...
Tatsächlich.
Ja, klar.
Die Daten
gehen... Das sind KI.
Und die Daten werden auch sofort gesammelt. Also natürlich. Das kann man auch einfließen lassen in unsere... Wie heißt das? Unsere Bürgergeld-Allowance. Nee, CO2-Punkte und was wir noch so alles
genau.
Haben, wenn man sich die Ohren nicht richtig
sagt. Der Ohrenschmalz ist ja auch ein Virus-Infektionsindikator, das wissen
auch
die
das.
Wenigsten.
Auch das. Aber wenn man das nicht macht, dann darf man halt zum Beispiel mal 4 Wochen kein Schnitzel essen, oder?
Genau.
Ja,
oder okay. Nicht auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja.
Wollte ich nur sagen, da habe ich jetzt einen großen Deal gemacht, bei uns im Shop jetzt günstig zu haben.
Ja, okay. Ich kümmere mich... Weißt du ja, nächsten Wochen bin ich dann beschäftigt mit Pakete einpacken, aber du kannst ja vielleicht auch mal alleine ein paar Sendungen machen, wenn ich Opacks einpacke. Ja.
Aber sag mal, machst du das nicht? Ich habe einen totalen Tick, ich mache das dauernd. Ich muss mich echt zwingen, jeden Morgen das nicht zu tun.
Was, die Ohren putzen?
Ja.
Müssen wir mal in Ruhe drüber reden. Ich glaube, das ist nicht erforderlich.
Nein, es ist natürlich ist es nicht erforderlich, aber es ist irgendwie so ein geiles Gefühl, wenn dieser Wattestab über das Innenohr so. Kenne ich noch eine schöne Geschichte, die meine Frau in ihrem Studium zur Sonderpädagogik kennengelernt hat. Es gibt ja Leute, die machen das sehr übertrieben und schieben das Stäbchen sehr tief rein und beschädigen damit das Innenohr.
Mhm.
Und in dem Zusammenhang wurde die Geschichte erzählt von einer Dame, die ihr Enkelkind betreuen musste und das hat sich eine Erbse ins Ohr gesteckt. Und die Oma hat sich gefragt, wie kriege ich das jetzt wieder raus und hatte diesen alten Satz hier rein, da raus. Im Kopf und hat die Stricknadel genommen und hat dem Kind mit dem Hammer die Stricknadel durch den Kopf geschlagen. Aber das kann alles nicht passieren mit unserem Smart-Tipp.
Ich
das ganz sicher sein wollen.
Das ist überhaupt nicht lustig. Hat das Kind das überlebt? Nein.
Das war technisch nicht möglich. So tief kamen die nicht rein, weil es da irgendwie...
Ja, glaube ich, noch ein Knochen irgendwo davor. Aber gut,
genau.
Ja, mein Gott.
Hatte der in seiner Praxis der Arzt, der die Vorlesung gehalten hatte.
Oh.
Ja. Entschuldigung.
Passt schon, du. Ist schon in Ordnung. Ich neulich ein Buch über Ärztehumor gelesen, das hieß Töte möglichst wenig Patienten. Das fand ich ganz gut, den Titel jedenfalls, aber das scheint ja auch die Patienten selber zu betreffen. Okay, gut, lass uns noch mal ganz kurz das Wetter abhaken, weil wir hatten ja noch ein bisschen Wetter in Berlin. Das hast du wahrscheinlich irgendwie doch am Rande mitbekommen.
Ja.
Vulkangruppe gegen Wegener 6060. Ich habe dann nur in dem Zusammenhang dann gedacht, also da ja Frau Reschke uns erklärt hat, weißt du, auch das hast du wahrscheinlich mitbekommen, Frau Reschke vom Öffentlich-Rechtlichen hat uns ja erklärt, dass man am Einkaufszettel erkennt, ob jemand Nazi ist oder nicht. Und wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Zehlendorfer keine Nazis sind. Denn Frau Reschke hat ja ausgeführt, ein bisschen Vorsorge und Vorbereitung für solche Notlagen wäre schon gut, sagt ja auch das Amt für Katastrophenschutz.
Mhm.
Also das heißt, auf dem Einkaufszettel dürfen dann auch Ravioli stehen und Wasser. Und vermutlich ein paar Kerzen und Batterien für die Taschenlampe.
Mhm.
Aber nicht ein Generator.
Warum?
Nee, Generator ist Nazi.
Ach so.
Hat sie erklärt, weil deswegen, wie gesagt, zum Glück leben in Berlin ja gar keine Nazis, sonst wäre da überall Licht gewesen. Aber daran erkennt man, wo die Nazis wohnen.
Das heißt, die Polizei ist durch die Straßen gefahren und hat überall, wo Licht war, gesagt, ach, der hat einen Generator, der ist Nazi. Das ist ein Nazi,
genau.
Der wurde dann erstmal verhaftet. Eine Hausdurchsuchung bekommen.
Bin ich jetzt nicht sicher, ob sie das tatsächlich gemacht haben, zumal dabei.
Oder erstmal verzeichnet, registriert, erfasst, gemeldet.
Ja, gemeldet. Auch das hat ja Frau Reschke nochmal betont. Das geht ja ganz einfach. Also denunzieren und oder melden, indem man einfach so mit einem Klick im Netz bei den entsprechenden Nichtregierungsorganisationen diesen Regierungsjob macht. Fand ich an sich ganz schlüssig. Also, dass man, und für uns heißt es vermutlich, wenn mal irgendwie sowas kommt, kommt ja hoffentlich nie, dann benutzt bloß deinen Generator nicht. Weil das heißt ja, du hast sofort eine Meldung.
Ja.
Eintrag.
Aber wie ist denn da der Zusammenhang? Das sind doch einfach nur Menschen, die vorsorgen. Warum ist man denn Nazi, wenn man in Krisenfällen überleben will?
Da gibt es feine Unterschiede, Matthias. In diesen Prepper-Kreisen, die Prepper sind ja eigentlich, die Hardcore-Prepper sind ja Delegitimierer des Staates. Und haben keine.
Weil sie halt unterstellen, dass der Staat nicht in der Lage sei, eine öffentliche Infrastruktur zu unterhalten, die sie am Leben hält.
Genau. Was sich ja jetzt überhaupt gar nicht zeigt. Also,
nein. Die sind doch quasi jetzt alle widerlegt.
Die behaupten so Dinge wie, dass der Staat das nicht kann. Also wenn da mal schlecht Wetter ist, dann werden die Straßen nicht geräumt, die Busse rutschen irgendwie weg und die Schule fällt aus. So ein Quatsch. Ja, das ist diese Form von Delegitimierung. Und deswegen, das gipfelt dann eben in dem sichtbaren Kauf eines Generators. Das ist ein Nazi. Und
du meinst, sie haben das extra durchgeführt, um mal zu testen?
Ja,
damit die Nazis ans Licht kommen, im Wortsinne?
Ja, ich glaube, Berlin hat den Test aber bestanden. Also ja. Ganz Zehlendorf ist jetzt clear.
Nazi-befreite Zone.
Ja, ja, ja.
Aber was ist denn mit diesem komischen Wegener los gewesen, mit diesem Bürgermeister? Der hat sich ja zu Hause eingeschlossen, um die Sachen zu managen.
Mhm.
Und dann kommt raus, er war gar nicht zu Hause, sondern war Tennis spielen.
Mhm. Naja, also mal eine Stunde zum Tennis, entschuldige, wenn man alles erledigt hat und sagt, das läuft jetzt ja auch wieder in zwei Stunden, dann kann man ja auch sagen, meinen Job habe ich jetzt gemacht, jetzt bin ich erschöpft nach 48 Stunden ohne Schlaf und gehe nochmal im Tennis spielen.
Ich glaube, er hat von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr war er, glaube ich, im Einsatz.
Das bestimmt Staatsdelegitimierung, was du hier machst.
Aber auch dazu gibt es ja eine Verschwörungstheorie, und zwar, das war ja gar nicht die Vulkangruppe.
Mhm.
Sondern die AfD hat ja eine Anfrage zur kritischen Infrastruktur gestellt, damit die Informationen öffentlich werden. Und die wurden dann von Putin genutzt, um einen Sabotageakt gegen Deutschland zu machen.
Wer?
Ja, das gefällt dir jetzt nicht, weil du bist ja so ein Putin-Freund und AfD-Verherrlicher. Aber ich glaube, die haben sich hier zusammengetan, um eine Art Krisenszenario in Deutschland zu schaffen, damit die Bevölkerung denkt, sie muss mehr Generatoren kaufen.
Um sich als Nazi zu outen.
Genau.
Ja.
Kursiert öffentlich, diese Deutung.
Mhm.
Und nur weil die uns jetzt nicht passt, heißt ja nicht, dass sie. Du hast gesagt, du glaubst nicht mehr, vielleicht stimmt es ja sogar.
Mhm.
Vielleicht ist ja die AfD tatsächlich so eine Vorfeldorganisation von Putin.
Alles denkbar, ja, klar. Aber ganz kurze Frage: Was ist denn eigentlich mit den Generatoren bzw. Notstromaggregaten, die wir in die Ukraine geliefert haben?
Die dienten zur Renazifizierung der Ukraine.
Das war meine Befürchtung, weil das wären ja jetzt alles, die müssen ja auch sehen, dass sie die Dinger wieder loswerden, oder? Das sind ja, doch auch die Guten.
Also um es mal auf den Punkt zu bringen, normalerweise hätte das THW in einer solchen Situation ja die öffentliche Stromversorgung über Notstromgeneratoren gewährleisten können, was in diesem Fall nicht möglich war, weil die ja als Einsatz für die Demokratisierung der Ukraine dort rumstanden. Und das heißt, die Berliner haben gefroren, während die Ukrainer unsere Generatoren hatten. Oder?
Ja. Ja, beim THW muss man noch hinzufügen, das habe ich dann am Freitag auch nochmal erfahren, hier in Schleswig-Holstein kann das THW nicht so richtig helfen, wenn es glatt wird, weil die haben keinen Allradantrieb.
Ach so.
Aber das sind ja alles so, auch weißt du, das sind alles so Petitessen. Also wenn Leute dann sagen, Deutschland ist auf dem Weg zum Schwellenland, ich immer frage, aus welcher Richtung? Da sagen, ja, also nur weil jetzt mal selbstverständliche Dinge nicht gehen, kurz und das, also die Bild-Zeitung titelt, wir müssen alle drin bleiben, so 15 Wochen Blizzard hier. Ja, ich halte das ja alles für ein Ablenkungsmanöver. Also diese Berlin-Geschichte war ja nicht schön und wenn man dann den Notstand in ganz Deutschland ausruft wegen Elli, dann hat man das Thema ja vom Tisch und sich schön aufgeregt. Gut.
Wobei nochmal, ich möchte nochmal betonen, wie hilfreich es ist, B&B zu gucken, weil wir haben ja praktische Handlungsempfehlungen gegeben für Blackouts, nämlich nicht in Fahrstühle steigen. Das möchten wir gerne bekräftigen. Mhm. Der Fahrstuhl ist einer der unbequemsten Orte, an dem man so einen Blackout erleben kann, oder?
Ja, ja, ja.
Denn der bleibt ja stehen.
Ja.
Und meistens so, dass er dann zwischen den Etagen ist.
Ja, oft, ja. Einige wenige der betroffenen 55.000 Haushalte in Berlin haben offenbar nicht B&B regelmäßig gesehen. Aber es waren ja zum Glück dann nicht so viele. Ich glaube, die sind alle gerettet worden.
Gott sei Dank.
Ja, aber sowas, wir machen das, klar. Aufmerksam ja, klar. Hier zu.
Also ich fahre seitdem nicht mehr Fahrstuhl, seitdem du das gesagt hast.
Mhm. Ja, ich schon vorher nicht, aber.
Ja, du wusstest ja auch schon.
Ja. Gut, Frau Reschke haben wir abgehakt, glaube ich. Ich habe.
Naja, du wolltest noch was zum Thema Pressefreiheit generell sagen. Also, das ist ja nur ein Beispiel dafür. Die Frau hat ja ein Fingerspitzengefühl, wem man nach dem Mund reden muss und wem man in die Pfanne hauen darf.
Mhm.
Und es gibt ja offensichtlich Pläne dafür, den Äußerungsrahmen des politischen ein bisschen zu reglementieren, in Abhängigkeit von dem, wer es sagt. Hattest du mir erzählt im Vorgespräch?
Ja, das sind so ganz interessante Entwicklungen, betreffen uns natürlich nicht. Also einmal die Aufforderung von Frau Reschke, dass wir alle melden sollen, finde ich ganz grundsätzlich spannend, weil das, also früher war es so, dass das nur ältere Damen, die da nichts zu tun hatten und auf dem Fensterbrett hingen, auf dem Kissen und Falschparker notierten. Jetzt sind wir also eine Nation von älteren Schachteln, die Falschparker denunzieren und dann auch noch anonym. Aber das wird ja flankiert von unseren gewählten Vertretern. Wir haben, wie heißt es, das TTPA heißt es, glaube ich, das, also die Kontrolle politischer Werbung wird jetzt stattfinden.
Huch.
Und dann gibt es ja die neue Entwicklung, dass auch gegen Journalisten oder Menschen, die irgendwas veröffentlichen, die Bundesnetzagentur ohne Richterbeschluss Hausdurchsuchung und Beschlagnahmen veranlassen kann oder durchführen.
Also wenn die Frau Reschke irgendwas sagt, was problematisch ist, käme dann die Bundesnetzagentur und wir sagen, guten Tag, wir möchten mal gerne Ihre Computer mitnehmen und Ihren Kleiderschrank durchsuchen.
Mhm. Ja, den Kleiderschrank vielleicht nicht, aber dass man sagt, die können dann bei uns vorbei dackeln und sagen so, ihr habt ja irgendwas jetzt gemeint, gesagt, veröffentlicht, was den Freunden von Frau Reschke nicht gefällt. Wir sagen euch auch nicht wer. Und jetzt nehmen wir mal eure ganzen Maschinen mit. Es ist auch anderen aufgefallen, dass das irgendwie auf einem nicht so vielleicht günstigen Weg ist. Also, weiß nicht, ob du das verfolgst, aber es ist auch anderen Nazis, den Nazis von Nios und auch von RTL West aufgefallen. Wenn wir das durchziehen, dann sind wir endgültig raus aus dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber gut, vielleicht ist es ja gewünscht. Man muss auf der anderen Seite sagen, während wir dann vogelfrei sind, werden ja, sollen ja zumindest die Journalisten der Öffentlich-Rechtlichen besser geschützt werden. Denn nach dem Willen von Frau Berg, die im Saarland Justizministerin ist, sollen auch Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medien in den Genuss des Majestätsbeleidigungsschutzes nach § 188 kommen.
Ach, also, das heißt, die Frau Reschke muss nicht befürchten, dass jemand aus dem bei der Bundesnetzagentur in Tweetlust schreibt, die alte Schlampe redet nur Scheiße.
Nicht nur das, sondern dass der dann natürlich auch verhaftet wird. Ja.
Oder sie bei sich selbst eine Hausdurchsuchung machen muss, vielleicht sogar.
Ja, bei sich selbst.
Ja.
Ja, aber das, also es ist ja auch gut so, ne, dass man sagt, wir leben in so schwierigen Zeiten, da kann man ja nicht jeder was sagen. Und diejenigen, die was sagen, öffentlich-rechtlich, politisch gewünscht, die werden besser geschützt.
Hm.
Sonst passiert eben sowas, dass Menschen sagen, das ist doch dummes Zeug, was die Reschke da redet. Das wird nicht mehr möglich sein in Zukunft.
Ich finde das nur konsequent, ehrlich gesagt, weil es war immer schon so, dass wir bei der Gewaltenteilung von der vierten Gewalt gesprochen haben.
Mhm.
Wie heißt das? Die Judikative, die Legislative, die Exekutive und die Manipulative, glaube ich, ne?
Mhm. So heißt es.
Damit die ihre Arbeit machen kann, muss sie natürlich in den gleichen Genuss der Schutz des Rechtsschutzes geraten, wie es bei den anderen Vertretern der drei Gewalten gegeben ist.
Mhm. Ja, du kennst mich ja, ich komme ja auch aus, kurzer Exkurs, ich komme ja eigentlich aus diesem Medium, so Funk, Fernsehen und Print und so, und sehe das mit großer Freude, dass sich das da so ein bisschen jetzt normalisiert und vereinheitlicht. Und ich gestehe, dass ich neben B&B auch gerne wieder da mitmachen möchte. Ich hoffe, du siehst mir das nach, aber ich muss ja irgendwie auch meine Pellets bezahlen.
Nee, verstehe ich. Erzähl.
Nein, das ist ja nun, wenn man sagt,
du würdest gerne auch in den Genuss des § 188 kommen.
Ja, auch das.
Das heißt, du würdest sozusagen in der Rolle des öffentlich-rechtlichen Journalisten Dinge sagen, die du dann als B&B kritisierst und dann wirst du...
Genau so. Ja, eine Win-Win-Situation für alle. Nein, aber das ist, es ist ja einfacher denn je, eigentlich auch das, was ich vorher gemacht habe, also Kunst zu produzieren, also sagen wir mal Unterhaltungskunst, ja, also so ein Fernsehfilm, weil es war ja in den letzten Jahren schon so, ist auch gerade in England ist es ja durchgesickert, dass die Regierung auch Einfluss genommen hat auf die Soaps im Fernsehen bei Channel 4 und bei der BBC und da doch sehr drauf gedrängt hat, dass man diese Impfkampagne begleitet und möglichst viele Handlungsstränge auch mit glücklichen Geimpften einfügt.
Ja.
So haben wir in Deutschland ja auch die Situation in unserem Gehirn, Vollwaschgang Fernsehen, dass in den letzten Jahren auch da Impfung eine große Rolle gespielt hat. Die Mörder waren ja meistens Querdenker oder so Rechtslenker, oder wie die heißen. Und jetzt kommen wir ja mit unserem jetzt schon 10 Milliarden Budget, wir hinken so ein bisschen hinterher. Aber zeitnah wird das ja alles umgestellt auf Kriegstüchtigkeit. Weißt du?
Und du möchtest ja auch einen Beitrag zur Wiederertüchtigung der seelischen Wehrfähigkeit Deutschlands leisten auf dem Wege der massenmedialen Narrative.
Ja.
Hast du mal ein Beispiel? Was würdest du da für ein
Drehbuch? Naja, ich gucke, über Amazon läuft jetzt von Tiger über Panzer irgendwie gegen Russland und so, das würde ich nicht machen. Und da es ja in Deutschland sowieso nur noch Krimis gibt im Fernsehen, denke ich, ich mache dann irgendwie über einen Tatort mit. Und darf ich das? Also wenn du mir das
erlaubst. Ja klar, hau rein. Ich wünsche dir wirklich alles gut, weil du hast eine viel größere Reichweite und du dienst auch dem Guten, während wir hier so ein Spatenpublikum durch die Krise tragen und da verschützen im Aufzug so verrecken, kannst du da
ja
wirklich was bewirken.
Naja, vor allem vielleicht können wir das auch besser dann finanzieren, was wir hier machen. Also uns das besser leisten, wenn ich wieder sage, ach, ich verdiene jetzt wieder ein bisschen Geld bei beim Fernsehen mit Drehbüchern. Und ich dachte so, du kannst mich ja mal korrigieren, aber so ein Tatort Nürnberg, habe ich mir überlegt. So
ist geil.
Kommissar Göring.
Historisch so ein bisschen eine Resonanz. Ja.
Ja, also Kommissar Göring findet dann unter dem Fußboden irgendwo versteckte Querdenker. Das ist schon mal so eine Idee, dachte ich.
Ach, geil.
Aber noch besser finde ich ja also Kommissar Himmler aus München, der nämlich dann eine Flugblattverschwörung aufdeckt an der Uni und also dann gerade noch verhindern kann, indem er die Täter irgendwie rechtzeitig unschädlich macht. Das sind Geschwister, sag ich mal.
Mein lieber Scholli, da ist ja echt ein super Thema.
Das ist gut, ne?
Ja, Wahnsinn.
Ich gehe davon aus, dass ich damit durchkomme. Und dann hätten wir einfach ein bisschen mehr so ein bisschen die Hände und Füße ein bisschen freier hier, das wäre nicht immer so. Dann können wir die Redaktion vergrößern auf 1,5 Personen, die ich auch bin.
Ja, geil.
Ja, aber nicht weiter sagen, ne? Also ich.
Nein, es bleibt unter uns, hinterher klappt noch einer die Idee.
Ja, oder sagt dann der Böttcher, spielt da so ein doppeltes Spiel, der meint das gar nicht so.
Doch.
Der meint das schon so. Also gut, genug Persönliches. Wir müssen über.
Wir haben noch zwei Punkte. Wir wollten über Venezuela noch reden. Dann hattest du ein neues Wort erfunden, was mich sehr imprägniert hat.
Das war. Hallo.
Freudsche Glanzleistung.
Freund, kommen Sie doch rein.
Und wir wollten noch einen Quiz machen.
Ja, auch das. Ein Wort, das den Herrn Burchert sehr imprägniert hat. Du meinst die Realitätsimprägnierten. Ja, die machen wir gleich. Die gleich. Ich dachte, du meinst völkerrechtswidrige Angriffskriegserklärungen. Naja, gut. Okay.
Wie viel mit in Venezuela?
Venezuela habe ich gedacht, du hast ja in deiner Vorhersagesendung letztes Mal.
Kann ich nochmal meine Pyramide zeigen?
Pyramide made in Germany hast du ja völlig richtig vorhergesagt, dass Trump im Februar Dänemark annektiert und hast dann Ja, Entschuldigung. Na gut, also. Erstmal Grönland. Das habe ich auch gesagt, im Januar zeigt dir die Pyramide nichts an. Ne? Also genau. Dass man jetzt nicht sagt, nee, wir haben ja nicht bestritten, dass der den ersten...
Also nicht, dass wir da zu einem Zeitpunkt aufgezeichnet hätten, an dem wir noch nicht davon wissen konnten und es deshalb nicht erwähnt haben.
Nein, wie kommst du denn darauf? Ja, aber nach der Nicht-Annexion von Venezuela kommen jetzt die Fragen, also wer ist als nächster dran? Kuba, wer ist noch auf der Liste? Kolumbien?
Ja, ich meine hier, wie heißt Donald Tusk rechnet ja fest damit entführt zu werden und auch Friedrich Merz hat ja schon sein Doppelzimmer im Kreml gebucht.
Wer hat das vorgeschlagen? Merz?
Medvedev, oder?
Ja. Naja, man könnte auch Sören Schnellinski entführen oder, oder jetzt noch Mette, die ja noch im Amt ist. Aber also du weißt ja, dass ich so ein bisschen näher an Dänemark dran bin und das ist ja schon interessant. Ne? Also die, lass uns einmal beleuchten, die dänische Situation, weil sie das, glaube ich, schon sehr realistisch einschätzen. Also bei allem Protest gegen das, was die Amerikaner da so poltern. Darf man eigentlich sagen, Grönland den Grönländern? Fällt mir gerade ein, so als Frage.
Ja. Oh, schwierig, ganz schwierig.
Hat die Linke geschrieben.
Grönland über alles.
Ja, alles für Dänemark, sagen die Dänen. Auch nicht in Ordnung.
Auch nicht in Ordnung. Wie schätzen die Dänen das ein? Sie geben schon auf, oder was?
Nein, die haben sich ja entschieden dagegen verwahrt, dass überhaupt sowas diskutiert wird. Auch die Grönländer vor allem, die auch gesagt haben, wir sind nicht zu verkaufen, wir sind Menschen, weil Trump ja kaufen will.
Ich glaube, die Menschen will er gar nicht haben. Die würde er im Zweifel auch so ein bisschen runterfegen mit so einem großen Besen nach Dänemark.
Ja, das scheint so der Plan zu sein. Aber es ist ja wirklich, ich meine, man muss sich auch mal klar machen, das ist ja sehr klein. Ne? Also Grönland hat halb so viele Einwohner wie Flensburg. Also
und ist doppelt so groß wie das Saarland.
Ja, ungefähr. Also ist ja nicht so kompliziert für die Amerikaner. Deswegen ist auch der Tenor im dänischen, in den Medien und im Fernsehen, wo tatsächlich um 20:15 immer Politik läuft. Ja, machen kann man jetzt nichts, ne? Wenn die das ernst meinen.
Nö.
Was können die Dänen machen?
Ja, Captain Iglo mit seinem Schiff dahin schicken und den Flugzeugträger Charles de Gaulle.
Mhm. Und das ist ja kein dänischer. kein dänischer Flugzeugträger. Ach so. Nein, also das eine, was sie machen können, ist natürlich, wenn da geht die NATO kaputt, das wäre vielleicht ja ganz gut.
Eben.
Ob die Amerikaner das beeindruckt, weiß ich nicht. Was die Dänen schon länger machen, jedenfalls einige der Ketten hier, ist, dass man die Feindware kennzeichnet in den Supermärkten.
Mit so einem Totenkopf oder wie?
Nein, die machen das andersrum, also schon mit einem Stern.
Oder so einem Stern? Mit einem
Stern, ja, aber mit einem schwarzen. Ja, wirklich. Mit einem schwarzen.
Ehrlich?
Ja, mit einem schwarzen Stern. Aber nicht die, also das wäre ja unerhört, also die einheimische Ware wird dann gekennzeichnet im schwarzen Stern. Und das, was übrig bleibt, das kauft mal lieber nicht. Das machen sie aber schon seit Trump der ganzen Welt den Handelskrieg mit seinen Zöllen erklärt hat. Ich glaube, was das, was Grönland retten wird, ist die Tatsache, dass die Amerikaner wahnsinnig gern diese viel zu teuren dänischen Möbel kaufen. Das ginge dann ja nicht mehr. Und?
Ach so.
Und was noch? Ozempic.
Ach so, die werden alle fett.
Ja, das heißt, okay, ihr könnt euch Grönland holen, aber dann werdet ihr alle fett. Entschuldige, also bei dem Hype.
Ja, was ist, wenn Trump dann den Chef von Ozempic Pharma entführt und die Geheimformel aus ihm rauspresst?
Ja, na gut, den können wir ja vielleicht dann noch verstecken irgendwo in Norwegen oder sowas. Ja. Ja. Naja gut, aber es ist einfach, ja, strategisch wird Grönland natürlich gebraucht von den Amerikanern, ne, damit da kein russisches...
Also ich könnte jetzt mit Grönland zum Beispiel überhaupt nichts anfangen, habe ich mir überlegt.
Du, ja, weil du willst ja auch keinen
Krieg... Mir wurde es ja angeboten und ich habe gesagt, nee, danke, also...
Ne. Du willst ja auch keinen Krieg gegen Russland führen.
Ach so.
Glaube ich.
Nee.
Also wenn du das wolltest, dann brauchtest du aber Grönland auch.
Ach so. Weil das, ach so, das ist nur so, das ist gar nicht um des Grönlandes willen, sondern aufgrund der geostrategischen Lage Grönlands. Also wenn Grönland in Liechtenstein läge, würde es die Amerikaner überhaupt nicht interessieren.
Nein, das haben sie auch.
Aber warum
schon.
Wollen denn die Chinesen Liechtenstein erobern?
Ja, das musst du uns mal erklären.
ich kapiere es, das ist ein großes Rätsel.
Aber das könnten, ja gut, aber vielleicht um Liechtenstein wollen die Chinesen vielleicht haben, um Rammstein zu neutralisieren.
Ach so.
Ist ja da um die Ecke. So. Rammstein und Wiesbaden, wer weiß.
Ist ja beides mit Stein, ne?
Na, aber Grönland wird einfach gebraucht, dass nicht die Russen mit irgendeinem so Atom-U-Boot und Oreschniks dann plötzlich vor New York auftauchen und heimlich irgendwas auf die Amerikaner abschießen. Denn das wollen die ja nun wirklich gar nicht. Das ist ja die Marilyn Monroe-Doktrin, wie du weißt. Also ja,
wofür die arme Marilyn alles noch herhalten muss.
Ja. Also die müssen ja schon geschützt bleiben da auf ihrer Seite.
Er hat sich von Kennedy knattern lassen und jetzt von Trump bei der Entführung von Maduro missbraucht werden.
Ja, ja. Wir wussten das bisher gar nicht, dass Marilyn Monroe Doktrinen verkauft hat, aufgestellt hat.
Sie hat ihre Doktrin verkauft, ja.
Diese Doktrin hat übrigens was ganz anderes besagt. Wusstest du das? Ja, ne?
Ja. War eher defensiv, oder?
Ja, und gegen
Europa. Ging es um die Europäer und die Kolonialisierung, oder?
Gegen Europa gerichtet, genau.
Genau.
Ja, ja, nicht gegen. Also, und ausdrücklich beinhaltet die Doktrin nur, wir mischen uns bei den Europäern nicht ein.
Also eine Selbstlimitation des Machtzugriffs?
Ja, dass man die Bestrebung gibt es von anderen, vor allem in Europa, diesen ganzen Kriegstreibern da drüben, und da mischen wir uns nicht ein. Aber die haben sich bei uns auch nicht einzumischen.
Ach so.
So, ja. Bisschen umgedeutet worden, aber gut.
Ah, die arme Marilyn.
Ja, ich kann einem nur leid tun. Gut, okay. Also wir warten das mal ab. Eigentlich die Dänen wissen, dass sie dagegen großartig nichts machen können. Es wäre wohl nur das Ende der NATO.
Und ihr denkt Schlimmeres.
Ja.
Und wenn es jetzt McDonald's und Burger King und Kentucky Fried Chicken auch in Grönland gäbe, wäre ja nicht schlimm.
Nee, hier können wir ja umsteigen.
Für den McIgloo-Burger... Also Captain Iglo war dem Ganzen auch sehr aufgetan, aufgeschlossen, meine ich.
Ja, dann haben sie, also 30.000 Grönländer schicken sie dann nach Dänemark, 20.000 neue Einwohner, von denen kaufen 2% was von McDonald's. Und wir können das hier ausgleichen in Dänemark und Norddeutschland mit Sunset Boulevard, die Burger sind auch sehr gut. Hm. Aber wie gesagt, die Amerikaner werden dann alle fett.
Also, das haben sie davon.
Genau. Und wir haben keine NATO mehr und da wir... Das als letztes, entschuldige, wir haben ja 450 Milliarden auch Budget für unsere Rüstung gehabt bisher.
Du meinst den gesamten Bundeshaushalt?
Nee, das ist ja neu. Warte mal, wie viel haben wir denn eigentlich als Europa zusammen? Hatten wir doch 450 Milliarden, ne? Doppelt so viel wie Russland. Ich lege mich jetzt nicht auf die Goldwaage, ja. Wenn man da die Korruption mal rausnähme, die 350 Milliarden, die versickern unter der Blondine da in Brüssel, dann wären wir eigentlich ganz gut aufgestellt, oder? Auch ohne die Amerikaner.
Schon.
Das ist schon so eine Grundsatzentscheidung, das ist ja auch mitbekommen. Die Amerikaner haben das Budget jetzt von 1 Billion auf 1,5 Billionen erhöht für Krieg. Mhm. Ich bin eigentlich sehr, fände das sehr schön, wenn über Grönland die NATO sich von der USA trennt.
Ja. Wo ich immer wieder sage, Geld schießt keine Toten.
Ja, das alte FIFA-Motto.
Das alte FIFA-Motto.
Schau mal, du bist
nochmal was anderes zum Thema.
FIFA
gekriegt. Bitte?
Ja, Entschuldigung.
Stichwort NATO. Es gibt ja so Ersatzorganisationen, die nennen sich ja Koalition der Willigen.
Mhm. Genau so.
Und die haben jetzt ja beschlossen, im Rahmen der Friedensverhandlungen französische und englische Truppen in die Ukraine zu schicken.
Mhm.
Was für mich eher nach einer Eskalation des Krieges klingt, ehrlich gesagt, aber habe ich das missverstanden? Weil der Russe sagt, der würde die als legitime Ziele betrachten, wenn da jetzt andere Soldaten wären. Und in Nachrichten habe ich gehört, das wäre eine Friedensmaßnahme, wenn wir da Soldaten hinschicken. Hast du das verstanden?
Das ist ja das Phänomen oder das Problem, das ich die ganze Zeit habe, dass ich das nicht verstehe. Aber wenn die das sagen, wird das ja stimmen.
Ja, nur am Rande. Also du hast ein Quiz vorbereitet. Nee,
das mal ganz kurz noch. Ja, okay. Weißt, wir machen Krieg, wollen wir ja heute nicht so viel. Und haben wir ja nun kurz mal berührt. Aber nee, lass uns irgendwann andermal über Krieg reden. Das macht schlechte Laune. Ja, ich habe ein Quiz.
Ja, am Ende machen wir noch ein bisschen was, aber die politische Geschichte machen wir wahrscheinlich dann nächste Woche. Ne?
Ich finde, man muss das mal, und wir sollten uns das vornehmen, das mal gründlich zu vertiefen. Also dieses ganze Spiel um Krieg und Daten, es scheint ja nur noch darum zu gehen in der Welt. Das denke ich auch. Lass uns da mal in Ruhe reingucken. Das Quiz, ja, habe ich dir gesagt. Quiz. Wir machen Quiz, aber nur, ich habe dich ja schon vorgewarnt, aber das nützt dir nichts, weil du ja jetzt nichts weißt. Wir machen Geburtenraten.
Oh ja.
So heißt das.
Ich liebe Geburtenraten. Das haben wir früher mal auf dem Kindergeburtstag gemacht.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Wie viele von denen hier sind denn geboren? Geburtenraten machen wir. Du darfst raten, wie viele, mir fiel das nur auf, ist ja nur ein Scherz, aber wie viele Geburten denn in Deutschland, Österreich und der Schweiz so im Jahr zusammenkommen.
Jetzt einzeln aufgeschlüsselt oder summiert?
Summiert. Also wie so.
Ich rate, ich sag mal 300.000.
Aus den drei Ländern? Greif mal ein bisschen höher.
1 Million.
Ja, und jetzt mal greif mal so ein bisschen dazwischen und mehr so ins obere Ende.
800.000.
Ja, so 850. Jetzt kommt die zweite Frage, das schon wieder raten. Rate mal, in wie vielen wie lange Indien braucht, um das zusammenzukriegen, diese Geburtenrate?
Eine Viertelstunde.
Ja, okay. Greif mal ein bisschen
höher. Habe ich recht?
Greif mal ein bisschen höher.
Noch höher?
Halbe Stunde.
Eine halbe Stunde.
Nee, was meinst du denn? Aber es ist ein Hinweis auf die geopolitische Bedeutung der Deutschen, die sich für den Mittelpunkt der Erde halten.
Ja, wie lange brauchen jetzt die in der Spannung?
Zwei Wochen.
Zwei Wochen.
Um unseren Nachwuchs zu produzieren. So, ich habe das auch nur erwähnt. Ich fand das ganz interessant, so, weil wir sind ja. Ne,
Demografie als Indikator für politische Relevanz.
Ja, es ist ja auch nur, also man muss dann auch sagen, wir reden ja nicht ernsthaft über Geburtenraten. Mir fiel nur auf, dass die auch runtergegangen ist. In Deutschland von 795.000 im Jahr 2021 auf 670.000. Im letzten Jahr. Mhm. Über solche heißen Eisen reden wir ja nicht. Das ist ja ein beträchtlicher Rückgang. Weiß nicht, ob dir das auffällt.
Ja, gibt es ganz viel Raum ohne Volk, ne?
Ja, das liegt sicherlich am Klimawandel.
Ja.
Das wollen wir ja gar nicht vertiefen. Aber die Gesamtzahl, wenn man sagt, so 850.000, wir verlieren jährlich circa 1 Million durch natürliches Ableben. Nur dann muss man ja sagen, wir waren offensichtlich nicht größer und vielleicht überschätzen wir auch unsere Bedeutung. Indien ist ja auch nicht allein, auch die Chinesen, die schaffen das dann eben in 4 bis 5 Wochen, diese und die Bangladesch und Nigeria auch so in dieser Größenordnung.
Ja gut, aber das ist jetzt ein bisschen, also erstmal möchte ich zwei Sachen entgegnen. Das eine ist, das ist eine sehr quantitative Betrachtung, es geht ja auch um die Qualität der Geborenen. Ein in Deutschland geborenes Kind ist wahrscheinlich 26 Mal so klimaneutral wie ein indisches Kind. Und auch so schlau und so gut. Also insofern wird das durch die Zeit entstandene Defizit durch die Qualität des Kindes ausgeglichen. Und Das Bemerkenswerte ist, dass wir als Indikator nicht nur die Zahl der geborenen Kinder, sondern die Zahl der nicht geborenen Kinder auch erheben können. Das heißt, die Nicht-Kinder-Quote in Deutschland ist ja gravierend angestiegen. Und jedes Nicht-Kind ist ein Segen für den Planeten.
Ach so, ja.
Okay. Es gibt ja.
Das stimmt. Also, du bringst jetzt eine zusätzliche. Aha, also wir sind. Haben Anspruch auf irgendwas Besonderes, weil wir keine Kinder haben, oder?
Genau.
So.
Und das klingt jetzt ganz schön trivial, aber es ist gar nicht so ohne weiteres. Weißt du eigentlich, mit welcher Sexualpraxis man nicht Kinder erzeugt? Welche von uns mehrfach gewürdigte Randgruppe da besonders prädestiniert ist, nicht Kinder zu erzeugen?
Ich mache mal ein ernstes, nachdenkliches Gesicht. Du hast das häufiger erwähnt in den letzten Wochen.
Ja, sexuell.
Ja.
Genau. Und diese vielen Nicht-Kinder sind ein Segen für die Demokratie, für die Kultur, für die Wirtschaft, für die Ökologie.
Was willst du sagen, dass wir als Nicht-Kinder-Produzenten, also gegenüber...
Weltmeister sind.
Ja, da sind wir schon mal ganz weit vorne. Und da sollten wir aber auch einen Vorteil haben in Höhe des etwa 23...
Es gibt ja Nicht-Kindergeld.
Richtig, ja, also des 26-fachen der Inder wahrscheinlich, weil wir 26-fach Nicht-Kinder produzieren.
Genau.
Dürfen wir 26-mal so viel CO2 verbrauchen.
Nein, nein. Aber Leute, die kinderlos sind, sollten Steuervorteile erhalten.
Ja.
Weil sie mehr Nicht-Kinder produzieren. Du kannst bis zu 5 Nicht-Kinder anmelden, dann gibt es Nicht-Kindergeld.
Muss man das beweisen, dass man 5 geschafft hätte? Nein, ne? Für das Nicht-Kindergeld?
Ja, das Problem ist, du kannst ja, ja.
Ist doch deine Idee.
Ich hab gerade eine zynische Variante, die ich jetzt nicht äußern kann, selbst wenn BMW nicht, aber man könnte ja sowas wie ein Zertifikat in Abtreibungskliniken oder so zum Kriterium machen, aber das wär zynisch. Nein, die Asexuellen.
Na, du hast es ja schon an der richtigen Stelle, also mich diskriminierend aufgehängt, der Asexuelle hat dann also Steuervorteile. Weil der
hat Steuervorteile, der kriegt auch mehr Rente.
Bis zu 5-mal Nicht-Kindergeld.
5-mal Nicht-Kindergeld, das wird finanziert aus dem Sondervermögen zur Klimarettung, weil diese Nicht-Kinder ja keine Ressourcen verbrauchen und den Planeten retten.
Mhm. Und wer zahlt dann dessen 5-fache Rente?
Die das Kinder der Idioten, die...
Der Inder.
Ja, du willst jetzt nicht mit Jürgen Rüttgers das Motto Inder statt Kinder hier... hochhalten.
Nein. Ein Herz für Inder oder wie das heißt, diese
genau.
Kampagne. Nee, aber ich wollte nur fragen, also das Erste verstehe ich, ja, auch wenn ich mich diskriminiert fühle als Nicht-Asexueller, weil ich habe ja keine Chance.
Nein.
Auf das Nicht-Kindergeld.
Die hast du verspielt.
Ja. Und Mist. So hetero, ja, Problem, Pech gehabt. Aber das heißt nochmal, du musst noch drüber nachdenken, wie du das mit der Rente dann finanzieren willst. Weil die Nicht-Kinder, für die du dem Nicht-Kinderhaber dann Geld gibst, die sollen ja eigentlich dann einzahlen in die Rente.
Nein, die bekommen ja keine Rente. Und entlasten insofern die Renten. Jedes Kind, das es nicht gibt, entlastet die Rentenkasse.
Was? Die Kinder sollen erstmal für die Alten zahlen?
Ach nein, das bringt mich hier doch nicht in Schwierigkeiten. Ja, das ist nicht ganz zu Ende durchstellen.
Okay, gut.
Ich würde sagen, es ist Zeit, hör mal auf, mich hier mit der Realität zu konfrontieren. Ich bin doch nicht prädestiniert dafür.
Nein, das ist mir bewusst und es tut mir auch leid, dass ich das angesprochen habe.
Aber trotzdem finde ich diesen Nicht-Kinderbonus finde ich super.
Ja, ich glaube auch, du würdest da auf offene Ohren stoßen, bei denen noch irgendwie den Takt vorgebenden paar medialen Vollidioten. Die würden sofort aufspringen.
Ja.
Also nicht Kindergeld als Belohnung für die Verweigerung von Elternschaft. Das finde ich gut. Gute Idee. Gesetzentwurf. Ja. Sofort. Ruf Frau Reschke an, die soll das einfach mal sagen und dann machen alle mit.
Schwangerschaftsabbruch ist doch kein Verbrechen. Sagen wer? War das die Kebekus?
Hier kann sein. Also ich da. Nee, ja. Aber das ist alles gut. Gut vorbereitet, ja. Dass wenn du das jetzt finanziell noch mit dem Fehlanreiz versiehst, dann werden wir da sicherlich weit kommen.
Eben.
Nicht Kindergeld. Du weißt, wir verlieren dann unser Kindergeld und die nicht. Ja, gut, komm. Ja, mach mal
ein bisschen. Du wolltest noch deinen ernst. Neuen Begriff vorstellen.
Meinen neuen Begriff? Ach, das war jetzt ja nur so eine Randbemerkung. Das fällt mir ja nur bei Frau Reschke und all den anderen ein, dass die Realitätsimprägnierten Ich finde das eigentlich ganz schön als Begriff.
Also an denen perlt die Realität ab, so eine Art Lotus-Effekt der Seele, der wie Gore-Tex die Realität nicht durchlässt, aber allerlei Zeug von innen durchlässt.
Ja. Ich gebe zu, dass auch, ich glaube, Alexander Wendt heißt der, ne? Der gute Mann, auch ein bisschen mich inspiriert hat. Weil es ist ja ein Thema, über das wir oft sprechen. So, ich finde es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich wundere mich immer darüber, dass niemand die Realität überhaupt mehr zur Kenntnis nimmt. Also von denen jedenfalls. Wir machen das ja. So die allerselbstverständlichen und allerbanalsten Dinge sind offenbar nicht mehr en vogue oder überhaupt an sich ranzulassen. Mhm. Wir haben das eben mit der Geburtenrate einmal so zumindest gestreift. Und es gibt so viele Themen, wo ich sage, ihr, auch der gefälschte Artikel aus der Itzehoer Zeitung, also dass man sagt, ihr lebt wirklich in einer ganz, ganz merkwürdigen Scheinwelt, inklusive wir drucken uns ein Sondervermögen, wir erhöhen das Budget auf 5%, wie jetzt verabschiedet, das sind dann 200 Milliarden vom Bundeshaushalt, der schon jetzt nicht mehr funktioniert. Es scheint allen mehr oder weniger egal zu sein. Und wenn man es ihnen sagt, egal, ob man sagt, es war vielleicht ist nicht so gut, dass wir alle jetzt in den Krieg ziehen wollen oder dass wir gar kein BIP mehr erwirtschaften, nur noch so selbst gebastelt, indem wir immer mehr Beamte einstellen. Das geht da so rein und auf der anderen Seite wieder raus, wie dieses Bohrgerät von da. Also, das da funktioniert. Und wir wissen ja auch warum. Da ist wahrscheinlich kein Widerstand.
Genau, da ist kein Hemmnis in Form eines Gehirns, was. Mhm. Das schöner dann, Ausdruck, Realität imprägniert.
Ja, wir werden das sicherlich vertiefen. Ich bin damit, wenn der Meinung oder überrascht, doch auch der Meinung, es sind vielleicht gar nicht mehr so viele. Die Realität wird uns irgendwann einholen. Und dann bin ich aber bei deinem Thema, was du mir zumindest angekündigt hast. Was passiert denn dann? Also wenn die irgendwann aufwachen, Orban sagt, dann gibt es irgendwie Unruhen und Bürgerkrieg. Ich weiß es nicht. Vielleicht übernehmen wir dann noch einfach den Laden oder, also ich nicht. Irgendjemand, der es besser kann. Irgendwann fahren wir ja auf diese Stelle zu oder sind wir da, dass man sagt, so jetzt fliegt uns das Ganze um die Ohren.
Soll ich mal?
Ja, ich bitte darum.
Ich wollte gegen Ende der Sendung noch ein bisschen Hoffnungslosigkeit verbreiten.
Das ist immer gut.
So das ist immer gut.
Als Rausschmeißer. Nehmen Sie sich da vorne beim Rausgehen eine Waffe. Für den eigenen Kopf.
Nein, so ist es ja nicht, sondern was man versteht, hat ja nicht mehr so viel Macht über einen. Es ist ein Gedanke, den ich theoretisch reflektiert habe in meiner Doktorarbeit, den ich aber nie bezogen habe auf die Realität. Mhm. Nämlich die Vorstellung, dass Macht in zwei Formen vorkommen kann und dass wir eigentlich so naiverweise denken, die wesentliche Form, in der sie vorkommt, ist, dass sie sich in Strukturen wiederfindet, also sowas wie einem Staat, der eine Verfassung hat. Ich habe mal notiert, also es gibt bestimmte Personen, von denen Macht ausgeht, die diese Macht verliehen bekommen haben von Institutionen. Es gibt bestimmte Konventionen, innerhalb derer man sich bewegen darf. Das lässt man, das tut man. Es gibt Regeln und Gesetze, es gibt das Grundgesetz. Es gibt Konstellationen, wie man mit der Macht entsprechend auch international umgeht. Das heißt, es gibt sowas wie eine eingefrorene oder eine gebundene oder gestiftete oder organisierte Macht, die in stabilen Verhältnissen existiert. Und wer Macht ausüben will, ist angewiesen darauf, von diesen Strukturen legitimiert zu sein. Also ein Bundeskanzler bekommt seine Macht nicht, weil er eine tolle Person ist, sondern weil er mit Befugnissen ausgestattet wird, die ihm diese Strukturen geben. Mhm. Es ist sehr holzschnittartig und da ist man politisch auch ein bisschen idealistisch, aber jedenfalls kann man das ja denken, dass das eine Weise ist, Macht in Ordnungen zu artikulieren, zu kanalisieren und zu strukturieren. Jetzt gibt es ja noch einen zweiten Aspekt, nämlich wie kommen diese Ordnungen eigentlich zustande? Denn die Macht, eine Ordnung zu stiften, rührt ja nicht selbst aus einer Ordnung heraus, sondern hat einen anderen Ursprung, nämlich den Krieg. Alle Staatsgefüge, die wir haben, gehen hervor aus Konfliktsituationen, in der Menschen aufgrund ihrer Überlegenheit heraus diese Ordnung schaffen konnten und sie anderen aufzwingen konnten. Mhm. Das heißt, der Krieg ist eine andere Weise der Machtartikulation, der eben nicht regelgebunden, nicht konventionell, nicht strukturiert, nicht kanalisiert ist, sondern der einfach auf Überlegenheit und Stärke beruht. Und der Krieg ist selber sozusagen eingefroren oder ist das Element, das sich in der anderen Macht auch wiederfindet, nur er ist eben gewissermaßen kaltgestellt auf Zeit. Das heißt, du musst dich durch Krieg in die Lage versetzen, Ordnungen zu stiften. Mhm. Und es gibt die Macht, die innerhalb der gestifteten Ordnung sich vollzieht und es gibt die Macht, die in der Lage ist, eine Ordnung zu stiften.
Krieg.
Krieg, genau. Okay. Beziehungsweise Sieg.
Also, ja, also Grönland zu besiegen dann, ja. Also genau. Ich versuche gerade zu übersetzen in die Realität, ja.
Mhm. Okay. Nachvollziehbar, es ist erstmal sehr holzschnittartig gegenübergestellt und jetzt ist es halt so, dass diese Macht innerhalb der Ordnung natürlich diesen Krieg immer wieder als Möglichkeit in sich trägt. Mhm. Der kann nach innen entstehen, indem man den Bürgerkrieg ausruft und von innen eine Revolution anstachelt. Oder er kann durch äußere Konflikte, durch fremde Gegner oder durch Unterlaufen dieser Ordnung, etwa durch Elitensysteme und informelle Machtäußerungen durch Netzwerke auch beschädigt werden. Mhm. Das heißt, der Krieg schlummert gewissermaßen in jeder gebundenen Macht und kann wieder entfesselt werden. Was dazu führt, dass die Ordnungen, die dadurch entstanden sind, plötzlich marginalisiert werden und zusammenbrechen und kollabieren. Völkerrecht, Menschenrechte, Grundgesetz, all diese Dinge sind sozusagen gebunden daran, dass man an sie glaubt, ihnen Vertrauen schenkt und sich auf sie verlässt. Und was ich momentan beobachte, ist der Übergang von der gestifteten, geordneten Macht in eine fluktuierende, regellose, zügellose Macht, in der das Recht des Stärkeren gewissermaßen Oberhand gewinnen wird und alles zerbröselt. Alle Ordnungen, sowohl international als auch innerstaatlich, scheinen mir momentan völlig fragil zu sein und die Stabilität, die wir vorher hatten, beruhte nicht auf Gerechtigkeit, aber sie hatte zumindest eine gewisse Sicherheit mit sich getragen und eine Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit und Stabilität, die scheint mir momentan schon seit geraumer Zeit erschüttert zu sein und wird, ich glaube, schneller als wir uns das wünschen, komplett kollabieren. Das ist meine Befürchtung. Dass wir sozusagen diesen gebundenen Krieg, der geschlummert hat, jetzt entfesseln in einen heißen, sichtbaren Krieg, in der sich das Prinzip der Stärke und der Überwältigung zum an sich reißen von neuen Machtstrukturen auf einzelne Personen oder Machtgruppen konzentrieren wird. Mhm. Also ist das nachvollziehbar oder habe ich das zu abstrakt erklärt?
Nein, ich versuche das für mich zu übersetzen. Geopolitisch sehe ich das auch und sehe genau dies. Also löst sich alles auf, Völkerrecht und so weiter. Macht, oder?
Genau, das ist der Gedanke. Selbst die Fiktion dessen löst sich auf.
Aber das hat ja keinen Einfluss auf mich. Ich dachte gerade, ich muss mir Sorgen machen. Weil
doch, das hat insofern Einfluss auf dich, weil natürlich auch innenpolitisch all diese Strukturen sich auflösen. Also was wie Datenschutz, Bürgerrechte, Meinungsfreiheit, Unversehrtheit der Wohnung, also diese selbstverständlich auch, die fluktuieren momentan. Die werden aufgelöst insofern, als der Staat seine eigene Schwäche dadurch überspielt, dass er maximal repressiv wird.
Das ist alles zu meiner Sicherheit.
Das magst du so empfinden. Es gibt Leute, die sehen das anders.
Gut, aber das.
Also meine Prognose ist die, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, dass wir schneller als uns das lieb ist, eine Kaskade von weiteren Zertrümmerungen und von Gewissheiten erleben werden. Mhm. Und dass wir sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch in ganz unsichere Zeiten treten werden, die in eine ein kriegerisches Spiel der Kräfte münden wird, die darum ringen werden, der Welt und den Staaten eine neue Ordnung aufzuzwingen.
Die Sorge teile ich. Es rattert nur gerade in meinem Kopf. Was heißt das? Also, dass die noch bestehenden geregelten Machtverhältnisse, die wir in Deutschland haben, das unterstellst du ja, ne? Mhm. Noch, oder?
Noch.
Also noch ist die Macht verliehen.
Einigermaßen.
An Regierung und Behörden und so weiter.
Ja.
Korrigiere mich, wenn ich dich falsch verstehe.
Nein, du hast mich genau richtig verstanden.
Da siehst du eine Auflösungserscheinung jetzt schon. Also ich sehe eher das Gegenteil. Also, dass man sagt, wenn wir alle da mithelfen und uns gegenseitig zu überwachen und dass keiner aus der Reihe tanzt, dann schützen wir uns doch gerade vor den äußeren Gefahren.
Aber genau diese Mobilisierung der Zivilkräfte zur Repression der Opposition ist ja ein Zeichen von staatlicher Schwäche, nämlich der Implosion des Vertrauens und des Zutrauens in die geregelte Macht. Mhm. Für mich sind das alles verzweifelte Auflösungserscheinungen.
Ja. Also können wir uns wünschen, dass das sich nicht auflöst, dass wir weiter schön unterdrückt werden, weil wenn, oder?
Ja.
Wenn das nicht hält, also wenn dann, wie Orban prophezeit, wenn wir jetzt noch 800 Milliarden an die Ukraine überweisen müssen und den Rest an die Amis, was kommt denn dann?
Genau, also wir haben jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera, Erdbeereis steht nicht zur Wahl.
Oh Mist.
Die Pest ist die Repression, das heißt die gewaltsame Aufrechterhaltung der Ordnungen, auch wenn sie falsch und ungerecht sind. Mhm. Und das andere ist die Revolution, das heißt das, die Implosion der Ordnungen oder die Explosion der nationalen Interessenlagen mit einem gewaltigen Unsicherheitspotenzial, was Verwerfungen Richtung Bürgerkrieg möglicherweise nach sich tragen kann. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man das jetzt mal, wenn man das...
Das ist in dem Zusammenhang ein herrlicher Satz. Und das Schöne daran ist, liebe Kinder...
Dass wir keine Hoffnung haben sollten, dass aus dieser Konstellation der fluktuierenden Macht eine Ordnung hervorgehen wird, die uns irgendwie befriedigen wird. Denn der... Also es gibt historische Wellen, es gibt immer Kriegswellen, es gibt Ordnungswellen, Kriegswellen, Ordnungswellen und wir stehen halt hier sozusagen an der Schwelle zur Kriegswelle. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass die Ordnungen, die wir bisher haben, die momentan in die Brüche gehen oder in die Brüche getrieben werden, die hatten ja einen Werterahmen, den man durchaus akzeptabel finden kann, auch wenn er natürlich immer wieder gebrochen wurde, aber der Gedanke, sich auf den Menschen zu berufen, die Menschenrechte, die Bürgerrechte, also das war ja noch getragen von politisch-aufklärerischer Philosophie, die, auch wenn es faktisch verfehlt wurde, aber der Idee nach doch das Gute wollte und ein Prinzip hatte, dem wir Rechnung tragen können. Mhm. All diese Aspekte werden bei der Neustiftung der Ordnungen nach dem nächsten Krieg keine Rolle spielen. Weil wir in dem Zeitalter des Transhumanismus, der technischen Kontrolle sind und was da passieren wird, die neuen Ordnungen werden auch wieder Stabilität garantieren und gewährleisten. Aber sie werden furchtbarer sein als der Krieg.
Ja,
ja. Ja, weiß nicht, vielleicht auch nicht. Ist ja nur so eine Gedankenspielerei von mir.
Nee, ist ja auch, die ist ja auch heiter und wir machen weiter mit etwas Musik, aber ganz kurz mal zu Ende gebracht, diesen Horrorgedanken. Das heißt, es entsteht eine, in deinem Gedankenspiel, eine neue Form von Ordnung.
Genau.
Also es ist nicht nur die Wahl Pest, Cholera, selbst wenn ich jetzt die Pest wähle, wird die ja nur immer noch schlimmer, weil du beschreibst ja etwas, wo man sagt, dann wird es auch noch KI gesteuert, genau. Noch repressiver, als wir es überhaupt jetzt haben. Und dann sind zwar die derzeitigen Machthaber und Behörden ersetzt, aber durch nichts Besseres, noch schlimmer.
Genau.
Also ich kann dann nicht mal mehr auf Gnade hoffen, willst du sagen, dass der zumindest ein Beamter mal sagt, ah ja, das Knöllchen lasse ich dir mal durchgehen oder ich sperre dich mal nicht ein oder erschieß dich nicht, weil du bist eigentlich ganz nett. Die Möglichkeit besteht nicht mehr.
Nein.
Weil wir das dann abgegeben haben, diese Entscheidung an unmenschlich im Wortsinne Systeme, die das überhaupt gar nicht mehr kennen.
Genau.
Hm. Aber wäre es nicht eine ganz gute Idee, jetzt da die NATO sowieso irgendwie sich die Amerikaner rausfliegen und sich das alles auflöst und wir als Europäer am Rand des globalen Geschehens stehen? Was hältst du davon, wenn wir einfach mal sagen, wir lösen die EU auf, die Kommission da und werden einfach so ein Europa der Einzelländer und...
Du hast ja ein rotes Haar auf der Schulter.
Ja, schon wieder? Scheiße. Ja.
Hast du mit Ulrike gekuschelt?
Nein, nee, habe ich nicht. Nein,
doch.
Aber, nein, doch nicht so. Zu. Ich will doch gar nicht so Republiken, aber dass man sagt, wenn wir eh abgehängt werden, dann lass uns doch mal konsequent sagen, so komm, dann lass uns was Neues machen. Es gibt also, doch mal ganz neue Ideen.
Ja, das eine ist die Idee, das andere ist die Macht, sie zu verwirklichen. Das heißt, wir müssen uns im Grunde anschicken, da wo der Feind den Krieg erklärt, ist es Suizid, nicht darauf einzugehen. Das heißt, wir müssen bereit sein, für irgendwas zu kämpfen.
Da habe ich ja richtig
Chance. Und uns in eine Rolle zu verbringen, die uns die Macht der Stiftung gewährt.
Aber
das eine ist es, sich eine Idee zu haben, das andere ist auch für diese Idee einzutreten und die zu verteidigen.
Ja, aber da wir weder eine Idee haben und wenn man uns sie nennen würde, auch gar keinen Bock, sie zu verteidigen.
Genau.
Wir gar nicht sehen, warum. Also gerade in Deutschland, ich weiß ja, Grenzgänger.
Müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir haben keine Idee und sind nicht bereit, diese zu verteidigen.
Nee, weil da müsste man ja tatsächlich diese Werte, von denen wir alten Säcke manchmal reden, oder?
Ja.
Wenn wir zumindest mal gehört haben davon, so Menschlichkeit und Aufklärung, bei uns heißt es ja Aufklärung, können wir verzichten. Vielleicht sogar sowas wie die Nordländer da so eine Fahne oder so einen albernen Stolz auf irgendwas. Wofür es sich zu kämpfen lohnt, ich sehe das ja nicht.
Genau.
Ja.
So, und das Ganze ist ja schon sehr unerfreulich und was ich halt, mein Gefühl ist, dass das Ganze kaskadenartig sich beschleunigen wird. Mhm. Da werden wir vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen. Also Alexander Dugin hat ja schon gesagt, spätestens mit Trumps Entführung von Maduro sind wir in den Dritten Weltkrieg eingetreten. Ich sehe das genauso. Mhm. Allerdings schon früher. Und dann, ja, glaube ich, werden wir eine gewisse Enthemmung erleben jetzt in der Artikulation der eigenen Interessen, unabhängig von diesen Konventionen. Also die Macht wird sich aus den Ordnungen herauswinden und wird nicht mehr in Ordnungen kämpfen, sondern wird um Ordnungen kämpfen, die danach etabliert werden sollen.
Das klingt ja alles wahnsinnig heiter. Wir machen weiter mit den besten Hits der 70er, 80er und 90er. Das sind danach bitte nichts mehr. Vorschlag, wir sollten das nächste Woche ein bisschen weiter vertiefen, deine depressiven Aussichten. Ich versuche dir dann zu widersprechen.
Kannst du das denn nachvollziehen?
Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Du weißt ja, bei mir schlagen ja zwei Herzen in meinem Hirn, oder wie das heißt, in meinem Kopf, dass ich... Ja, ich sehe das so wie du. Normalerweise bin ich zuständig für die angeblich schwarzen Realismus. Ich bin aber auch ein Fan von dem, was du gerade machst, dass man sagt, dass es uns doch lieber realistisch betrachten, als um die ganze Zeit die Augen zuzumachen und zu sagen, es wird schon alles gut. Das wird es nämlich nicht.
Nö, so oder so wird scheiße.
Ja, so was heißt, ja, so Pest oder Cholera. Gut, da müssen wir uns Pest und Cholera genauer angucken. Was können wir tun? Also selbst wenn man sagt, ich nehme jetzt die Ebola als Variante, wenn also das neu ist, was ist denn jetzt noch, was können wir denn noch tun?
Die Frage ist, wie inwiefern beeinträchtigt das tatsächlich meine Biografie? Also ich kann mich jetzt tatsächlich über eine spirituelle Orientierung mit Kraft versorgen, mhm, was ich legitim finde, ehrlich gesagt. Ich kann mich um meine Familie kümmern. Mhm. Nur, das heißt, ich muss mich dann gegen die Realität der Politik imprägnieren, wie du gesagt hast. Und das ist natürlich... Punkt, also wo ist die Verantwortung für das Gemeinwesen?
Wichtige Frage. Also wenn man dafür, ich muss dir ehrlich sagen, für mich ändert sich ja eigentlich gar nichts oder wenig. Glaube, diejenigen, für die sich in der neuen Bürgerkriegswelt viel ändert, die müssen sich eigentlich mehr Gedanken machen und müssten auch lauter werden. Entschuldigung, das war jetzt meine persönliche Seite.
Ja, an wen denkst du da?
Niemand bestimmt, na, du machst es ja schon. Du machst es ja schon aus dem absolut vernünftigen Impuls. Du bist ja auch vernünftig und das ist das Moment mal, wo soll denn das hinführen? Also genau, aus deinen Lebensverhältnissen, das ist das Moment mal, wenn ihr das macht, und das hat ja auch schon 2020 angefangen, und sagt, was ihr da veranstaltet, das bedroht mein persönliches Leben und so, deswegen mische ich mich ein.
Genau. Das hast du gemacht. 2020 wäre für mich tatsächlich auch die Zäsur gewesen, wo das Ganze scharf geschaltet wurde.
Ja.
Also es gab ja schon immer mögliche Unterlaufen dieser Ordnung und das Ringen um Kraft und so. Das ist eine alte Geschichte, aber dass dieser Kampf offen entbrannt ist, das ist für mich 2020. Mhm. Verbunden mit einem großen Bevölkerungsexperiment, das eine radikale Enthemmung im Hinblick auf alle zivilisatorischen Standards mit sich gebracht hat. Mhm. Und danach war alles möglich, ist alles möglich, und wenn alles möglich ist, dann bedeutet es, dass es keine limitierenden Ordnungen mehr gibt, die den Möglichkeitsrahmen beschränken.
Ja. Gut, also wenn das so ist, dann müssten wir nochmal irgendwie für 2 Minuten in eine andere Richtung weiterdenken.
Machen wir.
Ja, ja, aber mir fällt das gerade noch ein, weil der Herr Professor Dr. Steffen, den das ja auch gehört, ne, hieß der, glaube ich, aus dem ehemaliges Mitglied des Deutschen Ethikrats.
Ja, der war klasse, ne?
Der hat ja nochmal betont, also was du gerade beschreibst, als 2020, 2021, was da für Dämme gebrochen sind. Also er hat das dann schön gesagt, dass er, wie furchtbar er das fand, zu erleben, wie glücklich Menschen sind, wenn es erlaubt wird, auf eine Minderheit einzudreschen.
Genau.
Das ist ja tatsächlich für uns beide auch ein einschneidendes Erlebnis insofern gewesen, dass man sagt, nicht nur kommen die nicht aus dem Quark wie du und sagen, Moment mal, das könnt ihr ja alles nicht machen, was ihr da veranstaltet. Das zerstört ja mein ganzes Leben und meinen ganzen Plan und alles, was ich jemals gemacht habe. Das machen sie nicht, sondern hauen mit großer Freude auf alles drauf, was sich nebenan bewegt.
Was für eine Barbarisierung, ne?
Ja, nur wo ist der Stützpfeiler, wo ist die Haltelinie? Jetzt hast du auch wieder recht.
Keine.
Ah, okay.
Das ist nur noch aufzuhalten durch eine andere Macht, die diese Macht übermächtigt. Das Zutrauen, dass die Vernunft der Menschen, die Moral, das Mitgefühl in irgendeiner Weise eine Haltelinie formulieren könnte, ist für mich völlig zerstört. Ich hatte immer eine sehr positive Menschenvorstellung, aber ich glaube inzwischen, dass so Leute wie Hobbes und auch Carl Schmitt recht hatten, dass es immer nur Macht und der Mensch ist das Menschenwolf letztendlich. Und wenn man als Politiker daran zündelt, wird man das entflammen können?
Mhm. Ja, gucken, wie es an denen bekommt. Aber das sind keine schönen Aussichten. Gut, lass uns das mal bitte nächste Woche vertiefen. Ich möchte das mal wirklich auf den Punkt bringen, auch wenn dann vielleicht einige sagen, das ist mir heute zu ernst, nächsten Sonntag. Dann ist das halt mal ein bisschen ernst. Das passt insofern auch ganz gut, weil du weißt, dass ich dann in der Woche danach hier hoffentlich, wenn es nicht schneit, Besuch habe von Paul Schreier.
Sehr schön.
Und Paul ja dieses Buch auch mit dem Titel herausgegeben hat, eine neue Chance für den Humanismus, Fragezeichen. Und da ich ja Paul schon in unseren letzten Gesprächen immer so wunderbar optimistisch und entspannt finde, da würde ich das gerne mit ihm dann vertiefen. Umso besser.
Ich wünsche mir, dass ihr mich widerlegt.
Ja, aber umso besser.
Ich möchte Unrecht haben mit all dem, was ich gesagt habe. Ich möchte das selbst nicht glauben.
Aber, nochmal,
aber ich möchte überzeugt werden, dass es nicht stimmt. Und ich möchte mit guten Argumenten überzeugt werden.
Ja, so quasi ein Fortsetzungsroman, wenn wir nächste Woche noch mal ein bisschen finsterer sagen, nein, der Humanismus hat mal überhaupt keine Chance. Und ich dann in das Gespräch mit Paul ging, zu sagen, so Junge, mein lieber geschätzter Freund Paul, dann mach mal ein Gegenangebot.
Ja, also mein Gegenangebot wäre, den Humanismus auch einzubetten, nochmal etwas, was größer ist als der Mensch, nämlich die Welt. Mhm. Den Gott, etwas, was nicht nach der Maßgabe des Menschen, nach der Selbstvergötzung des Menschen her resultiert, sondern etwas, was dem Menschen Demut abverlangt und die Möglichkeit gibt, sich zu orientieren an etwas, was ihn nicht überfordert, sondern was ihm Geborgenheit und Sicherheit gibt, weil es über ihn hinausgeht. Also alles Maß, was der Mensch sich selbst gibt, muss in der Katastrophe enden.
Das heißt, wir haben spätestens in 3 Wochen dann ein Ergebnis und eine realistische Utopie, die, auch wenn es vielleicht ein bisschen holprig wird, uns in eine
goldene Zukunft bringt.
Goldene Zukunft auf in blühenden Landschaften aufwachen lässt. Ja. Wo man sagt, es gibt dann durch etwas über dich hinausweisendes. Es ist aber nicht irgendwie eklig wie Nation oder so. Das ist einfach Demut und Dankbarkeit. Und
ja,
das können wir doch mal entwickeln. Dann macht keiner das mit, das ist ja egal. Aber dann
das ist wirklich, das ist mir scheißegal, ob da jemand sagt. Das ist keine Anwalt dagegen, dass es stimmt.
Ja, dann kann man wie es auf dem Scheiterhaufen noch sagen, ich hab's euch doch gesagt, so jetzt mach mal an hier.
Ja, so ein Stinkfinger und dann.
Ja, oh, gib mir mal Feuer. Gut. schön war's.
Wir machen ja, hab ich einem die Laune verdorben, scheiße.
Nee, du, ich genieße das, ehrlich gesagt, wenn du das machst. Weil du kennst mich ja, ich bezeichnen sie dann immer als Black Pill oder sowas, dass ich sage, das ist ja viel zu pessimistisch. Ich bin ja immer so gerne mal kurz mal den Worst Case angucken und dann vielleicht nochmal überlegen, was machen wir denn jetzt? Dumme Frage, aber die betrifft ja auch nicht nur Gesellschaft, sondern auch dich und mich persönlich.
Eben.
Ich muss mich doch dazu irgendwie stellen. Ja, ich kann sagen, gut, ich bin ja seelisch bei mir und Stoiker und fertig.
Aber genau.
Kann man auch machen, es spricht nichts dagegen. Hast du völlig recht. Warum nicht? Ja. Genieße das jetzt, morgen bist du tot. War nie so meins. Ich dachte immer, ich wäre übermorgen gerne noch da.
Vielleicht gibt es ja noch Schlimmeres als tot sein.
Was denn zum Beispiel?
Ich zitiere meinen lieben Freund Walter Weber, der sagt, ein Kollege hätte mal gesagt, ach, das mit dem Sterben ist in den Zeiten der modernen Medizin auch nicht mehr so schlimm.
Mhm. Ja, das ist ein großer Unterschied, stimmt.
Was ich meine, ist, dass es, na gut, ich will es, nein, ich möchte jetzt den positiven Ausgang nicht noch beschädigen. Wir machen das so, wie du gesagt hast.
Nächste Woche positiven, negativen Einklang und positiven Ausklang. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ich glaube, dazu ist einiges zu sagen.
Gut.
Ich freue mich. Jetzt genieß den bei dir schneefreien Sonntag bei 23 Grad und unter deinen Palmen da im Ruhrgebiet und wir frieren.
Ich jette noch nach Gaza und trinke eine Caipirinha.
Ja, viel Spaß an der Riviera. Ja, wir frieren hier noch ein bisschen weiter und dann nächste Woche wieder hier.
Ja.
Okay.
Falls wir noch Zuschauer haben sollten.
Ja, ich glaube schon. So ein, zwei, drei von denen kenne ich, die sind echt total klasse. Wie kommen wir?
Ja, super.
Okay.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.